Also, wenn Ihnen der Name Klaus Henning Schulke nicht sagt, dann vielleicht eher Bottelklaus, denn als Wasserträger per Fahrrad hat er beim Berlin-Marathon 2022 dem späteren Sieger Eliud Kipchoge die Trinkflaschen gereicht. Ja, und was hat er danach gemacht? Ja, 2023, um nur so die Station kommen vielleicht noch einen zu nennen, ist er dann gestartet beim härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America. Das ist so ein Einzelfahren von Westküste zur Ostküste der USA mit schlappen 5000 Kilometern und 52.000 Höhenmetern. Und na, was macht man in diesem Jahr? Na klar, man legt noch einen drauf und da will nämlich der 58-Jährige das Ding dann unter 10 Tagen finishen. Ja, da sagt er jetzt erstmal gar nichts, guckt mich nur an. Ich sag schon mal Hut ab, Klaus Henning Schulke und hallo.
Hallihallo, Henrik. Ja, ich war letztes Jahr im Ziel und hatte das Gefühl beim Race Across America, ich habe da noch nie mein Potenzial ausgeschöpft und da ist noch was. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, das 2024 normal zu machen. Durch den Finish oder das Finish habe ich jetzt lebenslanges Startrecht. Und jetzt habe ich ein so geiles Team aus der Charité, was mich eben auch medizinisch begleitet und Physiotherapie und Medien und Fahrradmechaniker und. Und ja, und da freue ich mich riesig drauf, aber mit riesigem Respekt, dass ich da dieses Jahr nochmal an den Start gehe am 11. Juni und 5000 Kilometer. Und das Besondere ist One Stage, also du startest und wie du die Zeit bis ins Ziel gestaltest, ist dir selber überlassen. Aber das Limit sind 12 Tage und wenn ich das tatsächlich unter 10 Tagen schaffen sollte, dann wäre das der totale Wahnsinn.
Lebenslanges Startrecht, das ist ja eigentlich sehr interessant. Ködern die damit alle, damit die immer den Laden folgen, obwohl es gibt eigentlich genug, die es machen wollen, aber ja. Das ist ja sehr interessant. Was ist denn da der Hintergrund?
Naja, also man muss wissen, dass 82 gegründet, bisher nur ungefähr 700 Finisher ins Ziel gekommen sind, heil ins Ziel gekommen sind. Im Vergleich immer Mount Everest, da waren bisher 11.000 drauf. Die werden aber zum Teil ja auch hochgetragen dann. Aber hier musst du eben selber performen. Und das ist eine unglaubliche Auszeichnung in der Radszene, in der Ultraradszene überhaupt zu finishen. Und das wird dann belohnt mit einem lebenslangen Startrecht.
Ja, Wahnsinn. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Marathon zurückkommen, die Trinkflaschen zu reichen. Was mir da aufgefallen ist, du hast dich eigentlich nach jeder Trinkflasche, die du im Kipchoge überreicht hast, so gefreut, als würdest du gerade über die Zielgerade gefahren sein. Gehen da normalerweise wahnsinnig viele Flaschen zu Boden oder warum hast du jede Übergabe, wo du dachtest, geschafft? Man dachte so, wow, das scheint gar nicht so einfach zu sein.
Nee, ist es auch nicht. Also ich mache das seit 25 Jahren und da geht auch immer so viel schief, dass beispielhaft der Pacemaker die Flasche greift oder tatsächlich die Flasche runterkullert. Und ich wusste eben, er will den Marathon-Weltrekord knacken und da muss einfach alles klappen. Und das ist ja noch ein winziges Puzzleteil. Aber da war die Erleichterung so groß, dass dieser kleine Moment dann auch geklappt hat. Und es haben alle 13 Verpflegungsstationen geklappt. Und da waren wir beide, glaube ich, sehr, sehr erleichtert, der Eliud als auch ich. Und das hat er dann auch mit einem riesen Dankeschön sich bei mir bedankt dann nochmal.
Ja, fand ich echt spannend, weil ich kenne das von Radrennen ja auch, wenn man dann die Flaschen reicht, dann musst du ja immer, da geht auch so viel. Aber ja, ich fand das so konzentriert auch immer, weil der Erste dann doch so ein bisschen griff, dann schnell wieder zurückgezogen. Ne? Das wollte ich nur noch mal kurz ansprechen, das fand ich total beeindruckend. Ist das eigentlich der springende Punkt, da bei so einem Marathon jemand die Flaschen zu reichen, das Timing das Wichtigste ist? Jetzt die Strecke da abzufahren und immer wieder am Punkt zu sein, okay, aber insgesamt, dass man immer genau on time da ist und dem genau die Pulle geben kann und sich da durchwurstelt, wenn er sie braucht.
Genau, also das haben wir tatsächlich auch schon mal geübt, Eliud und ich, im Hotel-Foyer mit einer Vase voller Tulpen, damit die richtige Grifftechnik eben da ist. Und er hat ja auch eine bestimmte Art, eben zuzugreifen. Das muss einfach alles super klappen. Und wie gesagt, also wenn er nur 2 Sekunden pro Station gewonnen hätte durch eine gute Übergabe, sind das 13 mal 2 Sekunden, wären es dann auch 26 Sekunden. Da muss man im Training sehr, sehr viel üben auf der Laufbahn, dass man dieses Tempo dann einholt, diese 26 Sekunden. Und so versuche ich das eben zu optimieren, indem er eben durch die Übergabe die 26 Sekunden dann gewinnt.
Da sind wir eigentlich wieder genau beim Thema, also alles genau einzustudieren. Wenn du jetzt, also wieder zurück zum Race Across America, wenn du sagst, okay, ich werde jetzt nochmal einen draufsetzen.
Das erste Mal habe ich 11 Tage, 4 Stunden gebraucht. Und jetzt will ich 26 Stunden weniger brauchen.
Wenn du jetzt wirklich jedes Detail übst, also wo willst du die rausholen? Also wo soll die Zeit kommen?
Ja, also ich hatte letztes Jahr sehr viel Zeit im Wohnmobil verbracht. Ich habe da immer sehr gerne meine Pausen eingelegt, mich mit dem Team abgestimmt, unterhalten, um ein bisschen Ablenkung zu kriegen. Und das wollen wir jetzt einfach optimieren. Ich muss nonstop auf dem Rad sitzen. Naja, 20 Stunden, das reicht ja am Tag. Und die Pausenzeiten extrem reduzieren. Und da ging eben letztes Jahr, war ich vielleicht aus Bequemlichkeit oder weil wir das noch nicht so genau wussten, wo da die Optimierung ist. Das wollen wir in jedem Fall verbessern. Dann wollen wir an der Ernährung noch ein bisschen rumschrauben, an der Ausrüstung und.
Wenn ich mir überlege, dass du an den Tagen dann, an den 10 oder 11 täglich dann 1 bis 1,5 Stunden nur schlafen willst, kannst du das eigentlich vorher auch trainieren? Also trainierst du das auch oder sagt man, nee, wenn die Zeit kommt, dann ziehe ich das durch und da kannst du gar nichts trainieren?
Also meine größte Empfehlung ist, nie in Schlafdefizit trainieren, weil das kann dich absolut killen. Und ich muss ja auch noch performen auf der Arbeit und ein bisschen Sozialleben habe ich ja auch noch. Also bitte sowas nicht trainieren. Ich brauche im Training meine 8 bis 9 Stunden Schlaf. Das kann man, also das würde ich nicht empfehlen, weil das einfach so viel Energie kostet und glaube, die Recovery dauert da einfach viel zu lange, wenn man das noch im Training üben würde. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Also bitte nicht.
Ja, das hatte nämlich auch Jonas Deichmann, den habe ich ja auch ein paar Mal mit seinen Aktionen gesprochen und der sagte, also ein ganz wichtiges Rezept, ich habe noch gedacht, wie macht er das? Er schläft immer seine 8 Stunden, eigentlich fast immer. Bei seinen ganzen Aktionen, ob er da jetzt auf dem Floß an der kroatischen Küste entlang und dann da auf dem Stein liegt, er meint immer die 8 Stunden, der Rest ist mir egal. Aber das heißt jetzt, wenn du jetzt während dieses Rennens da unterwegs bist, und man kennt das ja selber, wenn man so einen Tag hatte, wo man quasi gearbeitet hat oder dann der Schlaf, man musste noch ganz spät arbeiten, hatte nur ganz wenig Schlaf, dann läuft man ja den ganzen Tag, am Anfang geht es aber wie so ein Zombie durch die Gegend. Ne? Die Wahrnehmung ist ein bisschen eingeschränkt. Wie kompensierst du das jetzt dann bei dem Rennen?
Nee, das lässt sich nicht kompensieren. Du bist ein Zombie. Und also ich habe auch schon Dämonen gesehen. Also da kamen völlig irre Sachen plötzlich schossen durch meinen Kopf, die überhaupt nicht passieren können. Aber wenn man eben darauf vorbereitet ist, dann nimmt einem das auch so ein bisschen die Angst vor solchen Dämonen, nenne ich sie. Aber diese 1,5 Stunden Schlaf bedeuten eigentlich so die Tiefschlafphase, wo das Gehirn sich bestimmte Stoffe abbaut und halbwegs regeneriert, dass man nicht völlig irre in der Gegend rumläuft. Also ein bisschen irre war ich ja vorher schon, auch mit Schlaf. Aber ohne Schlaf potenziert sich das natürlich. Also deswegen ist ja auch das Team so unglaublich wichtig, was einen den ganzen Tag beobachtet. Und wenn es tatsächlich so Sekundenschlafphasen gibt, die dann auch dich selber oder die Umfeld in Gefahr bringen, dann müssen die einfach einschreiten und mich dann ins Wohnmobil zerren und mich auf dem Bett fesseln. Aber dann bin ich auch innerhalb von Sekunden weg.
Kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt mal so das Programm nehmen, also im Grunde genommen eine ganze Menge Höhenmeter. Wie machst du das hier in der Umgebung? Also wie kommst du, wenn du jetzt, ich habe bei dem Bericht, also zu dem ersten Mal fürs Race Across America gesagt, okay, na, wir haben ja hier die Havelchaussee, da gucke ich abends und morgens durch die Gegend, da komme ich auf meine Höhenmeter. Also was für eine Runde hast du hier in Berlin, um da wirklich Höhenmeter in die Beine zu kriegen?
Ja, genau. Also so viele Möglichkeiten haben wir eben nicht. Ich bin seit November schon sehr, sehr intensiv im Training. Fahre morgens Havelchaussee, dann Radarberg, dann den Drachenberg, dann abends nochmal Schwanwerder und dann Moorlake. Also alles, was irgendwie hier in der Umgebung wie ein Hügel aussieht, das nehme ich mit und komme dann auch auf meine 500 Meter im schlechtesten Fall, 700 Meter im besten Fall. Und jetzt dieses Wochenende fahre ich ins Erzgebirge, fahre nochmal die Strecke vom Stoneman. Das sind knapp 6000 Höhenmeter. Also so addiert sich das. Und Bottle Klaus ist letztes Jahr King of the Mountains beim Race Across America geworden. Also da habe ich überraschend dann einen riesen Pokal bekommen, geschickt bekommen. Du bist in den Rockies der Schnellste gewesen.
Wow, also weil da muss man doch sagen, entweder alles richtig gemacht hier oder auf dem, für den Berg geboren. Ne?
Das kann ich mir nicht vorstellen bei 76 Kilo Gewicht, aber irgendwie klappte das und offensichtlich bin ich ja gut hochgerutscht.
Ja. Sag mal, wie machst du denn das eigentlich, wenn man jetzt mal so die Zeiten nimmt, wie kriegst du das so unter den Hut mit dem restlichen Arbeiten und Sonstiges, wie haut das hin?
Völlig simpel. Das ist eine Ausschließlichkeit. Das ist 8, 9, 10 Stunden Arbeit, auf dem Hinweg trainieren, auf dem Rückweg trainieren und dann falle ich abends 3-2-1 tot ins Bett. Und ja, mehr Leben ist da nicht. Also Sozialleben ist leider gen Null.
Ja, wenn wir nochmal kurz, ich springe jetzt nochmal, also wenn du jetzt dir vorstellst, okay, es ist bald soweit, du denkst an die Strecke. Was poppt sofort bei dir auf? Gibt es so einen Abschnitt, wo du denkst?
Ja. Also das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Gefühle. Also einmal war ich total geflasht, zum Beispiel, wenn morgens um 4 die Sonne aufgegangen war in der Natur und da kamen mir dann auch die Tränen. Und was mich allerdings unheimlich mitgenommen hat, psychisch, war Kansas zum Beispiel, wo einfach nur flach ist, du über Tage nur Gegenwind hast, keinen Tritt auslassen kannst, weil sonst pustet dich der Wind wieder Richtung Westen. Und da bin ich psychisch ziemlich gefordert gewesen. Und dann war ich froh, dass es dann so langsam Richtung Ohio ging, wo dann endlich mal wieder schönes Grün und Häuser und Gärten und ein bisschen Hügellandschaft. Und was geil ist, natürlich Monument Valley am dritten Tag und dann auch die Rockies, die natürlich auch landschaftlich fantastisch sind. Also das genieße ich unglaublich. Also erstmal liebe ich sowieso Radfahren, aber dann in so einer fantastischen Landschaft, das flasht mich einfach total und das macht auch Spaß, auch wenn das mit extremen Strapazen verbunden ist.
Ja, wenn du da jetzt in der Prärie bei Gegenwind rumgurkst, was machst du denn in den Momenten? Gibt es da ein bestimmtes Bild, was aufpoppt, um das Notaggregat oder einfach zu sagen, ey komm, weil das sind ja dann auch Distanzen, ne, wo man wirklich beißen muss und wenn man dann so denkt, verdammt, was mache ich hier eigentlich?
Ja, also das ist, diese Frage stellt man sich da schon hin und wieder. Da ist ganz stark eben auch mit Ablenkung verbunden. Und das passte so letztes Jahr noch nicht so ganz so gut. Und das haben wir aber dieses Jahr besprochen, dass ich eben viel Musik bekomme und auch mal einen Podcast und dass die einfach mal ganz viel mit mir reden, dass ich einfach abgelenkt bin. Denn je eintöniger das Ganze ist, desto mehr konzentrierst du dich selber ja auch auf bestimmte Schmerzpunkte, wie zum Beispiel die Füße oder der Popo oder was auch immer da schmerzen mag. Und das muss einfach durch Ablenkung so ein bisschen kompensiert werden. Und da haben wir ganz, ganz viel im Vorfeld gesprochen. Und da wünsche ich mir sehr, dass es auch dieses Jahr gut klappt.
Ja, das klingt verdammt gut. Und jetzt habe ich noch den Mann bei mir, der da in dem Teamwagen, ich glaube, das wird relativ eng sein, ne, für das Team.
Oder das weiß ich nicht.
Das werde ich jetzt gleich mal fragen.
Die Jungs,
und zwar den Mediziner Leon Fessler, der hat nämlich, schreibt derzeit eine Doktorarbeit an der Charité und da geht es natürlich um Extrembelastung beim Sport. Und der wird sich dann da hinten mit so ein paar in den Wagen quetschen. Wie sieht denn da eigentlich euer Job aus, wenn ihr jetzt im Grunde genommen die ganze Zeit den Klaus überwacht? Also was macht ihr da permanent?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es natürlich noch nicht aus der Erfahrung beantworten, weil ich selber noch nicht dabei war, habe mich aber jetzt natürlich ganz viel damit im Vorfeld beschäftigt, auch mit vielen Leuten gesprochen, die schon mal teilgenommen haben. Und so unsere Hauptaufgabe natürlich wird sein, keep the racer going, weil wer steht, verliert am Ende. Es ist einfach das Ziel, Klaus so lange wie geht durchgehend auf dem Fahrrad zu halten. Und deswegen werden wir ihn natürlich mit Ernährung, also mit Nahrung versorgen müssen. Wir haben ein Ernährungskonzept erstellt, wie wir ihn da bestmöglich eben durch Amerika durchbringen. Wir werden dann, wie gerade schon angesprochen, mit ihm sprechen müssen, ihm Musik vorspielen, einfach mit ihm in Kontakt bleiben, dass er psychisch nicht daran zerbricht. Dann ist natürlich noch die Navigation auch irgendwie eine wichtige Aufgabe, dass wir wissen, wo wir langfahren müssen, dass Klaus weiß, wo er langfahren muss. Und meine Aufgabe wird dann natürlich auch noch sein, so ein bisschen seinen Körper im Blick zu behalten.
Was genau, also ihr habt ja bestimmt vorher Belastungen getestet, ne? Also wann, wie, welche Werte, welche Bereiche und so weiter. Also wirst du da im Grunde genommen, kannst du ja alle Werte, hast du abrufbar, schätze ich mal, permanent und kannst dann einfach auch sehen, lieber Klaus, ich glaube, du musst jetzt mal ein bisschen ruhiger machen, sonst fährst du dich total in Schuh oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ganz genau. Also wir haben schon mehrere Messungen jetzt im Vorfeld gemacht, werden auch noch eine, bevor es dann nach Amerika geht, machen, um eben genau zu wissen, wo Klaus und sein Körper im Trainingsbereich einfach gerade so steht. Und dann gibt es noch Sachen, die wir darüber hinaus eben live einsehen können. Also wir werden seinen Blutzucker kontinuierlich messen, seine Körperkerntemperatur. Das sind echt coole Messgeräte, die sind auch gerade auf der ISS oben und wir nehmen die jetzt auch mit nach Amerika und können so eben dann auch einfach reagieren, wenn wir sehen, okay, jetzt ist es nachts mal kälter, seine Kerntemperatur fällt ein bisschen, dann können wir da schon vielleicht, bevor er selber merkt, okay, mir wird kalt, reagieren und ihm nochmal was zum Anziehen geben oder wenn es ihm zu warm wird, in der Wüste beispielsweise, dann schon mal mit ein paar Kühlmethoden seinen Körper wieder ein bisschen Richtung Normaltemperatur bringen.
Das heißt also, mit der Kerntemperatur ist man eigentlich immer einen Schritt voraus. Also wenn du jetzt die Symptome schon hast, dass dir zu heiß wird, dann ist schon die Reaktion ist ein bisschen spät. Und so könnt ihr eigentlich immer so ein bisschen vorausschauender reagieren. Also dass ihr schon einen Tick schneller seid, als vielleicht auch Klaus selber empfindet. Oder ist das übertrieben?
Nee, das wäre ja für den Körper auch sehr ungeschickt. Das wäre ein sehr schlechter Schutzmechanismus. Es ist schon so natürlich, dass die Temperatursensoren viel früher reagieren, als es dann tatsächlich eine Körperkerntemperaturveränderung dann am Ende geschieht. Aber jetzt ist es so eine extreme Belastung. Wie viel da dann noch richtig funktioniert in diesem Körper, bleibt einfach abzuwarten. Und so wissen wir auf jeden Fall immer sicher, ob er gerade schwitzt oder friert. Und wenn er dann irgendwie seit 22 Stunden auf dem Fahrrad sitzt und das vielleicht selber nicht mehr so ganz mitbekommt, dann können wir es ihm auf jeden Fall sagen.
Was ist denn für dich, also wenn man sich jetzt mal überlegt, jetzt mal abgesehen vom Wohlbefinden von Klaus, was ja hoffentlich immer da sein wird, aber wo sagst du, als Mediziner finde ich das bei solchen Extrembelastungen am interessantesten? Also gibt es schon so einen Punkt, wo du sagst, boah, da interessiert mich mal, wie der Körper reagiert. Also ist es, meinetwegen, wenn schon ein paar Tage ins Land gegangen sind oder gibt es so Sachen, wo du dir vorstellst, oh, das interessiert mich wirklich.
Ja, also vor allem ist hier diese Länge, dieser lange Zeitraum einfach so spannend, weil es gibt schon in ganz vielen verschiedenen Bereichen viele Daten, aber ganz wenig 12 Tage lang oder hoffentlich nur 10 Tage lang bei so einer Belastung. Und wir werden zum Beispiel auch seinen Schlaf überwachen, um eben immer genau zu wissen, wie tief er schläft, ihn am richtigen Zeitpunkt zu wecken, damit er erholter aufwacht, als wenn man ihn jetzt einfach mitten aus dem Tiefschlaf reißen würde. Das ist eben total spannend, wie sich die Schlafphasen da verändern werden. Da gibt es eben in anderen Szenarien schon Daten, aber mit diesem extremen Schlafdefizit beispielsweise nicht. Dann haben wir noch ein total cooles.
Ach, da gibt es jetzt noch nicht wirklich viel drüber, was jetzt, wollte ich nämlich gerade fragen, was macht wenig Schlaf? Man kennt es ja von sich selber, ne? Dass man irgendwie so ein bisschen rumeiert, ein bisschen schwer vom Begriff ist. Dann hat man aber auch so eine Phase, wo man doch wieder funktioniert. Was macht denn eigentlich generell wenig Schlaf mit dem Körper?
Naja, man vergleicht es ja ganz oft so in der Literatur einfach mit betrunken sein. Und so ein bisschen kann man, also kennt man das ja von sich auch, wenn man jetzt wenig geschlafen hat, dann fühlt man sich so immer so ein bisschen dizzy. Und gerade fürs Gehirn ist Schlafen extrem wichtig, weil da eben ganz viele toxische Substanzen einmal aus dem Gehirn rausgespült werden. So jedenfalls die Theorie. Man ist sich da auch noch nicht so ganz sicher, was genau letztendlich molekular im Schlaf im Gehirn passiert. Aber genau, eben um die Klarheit zu haben, um auch dann so eine Willenskraft zu haben, um so ein Rennen zu finishen, da ist das Schlafdefizit natürlich eine total große Hürde.
Und das ist für euch jetzt oder für dich so mal als Forscher eigentlich auch der springende Punkt bei der ganzen Angelegenheit, wie man eben mit dieser Extrembelastung eben zusätzlich nicht nur die Extrembelastung hat, sondern eben noch ganz wenig Schlaf, ne?
Ja, genau, das macht die Situation so besonders, aber natürlich auch so spannend. Als Mediziner, das ist natürlich immer so ein bisschen gemein vielleicht, wenn man sich dann auf solche extremen Situationen so mit Begeisterung dahin blickt. Schlimme Krankheiten sind dann für einen selber immer total spannend, obwohl sie ja natürlich total furchtbar sind. Jetzt in dem Fall für Klaus eine extrem anstrengende Belastung und wir freuen uns über die spannenden Werte. Das ist natürlich immer ein großes Paradox.
Auf jeden Fall. Mensch, guck mal da. Ja, also könntest du jetzt, wenn du bestimmte Werte von jemandem hast, könntest du sagen, also der Klaus kann jetzt wesentlich besser mit wenig Schlaf auskommen als ich jetzt beispielsweise. Also gibt es da Parameter, wo man schon im Vorhinein sagen könnte, naja, den schicken wir mal nicht dahin? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. In der Schlafforschung bin ich selber nicht sehr belesen oder aktiv. Deswegen, es gibt natürlich gewisse Chronotypen, ob man jetzt irgendwie abends oder morgens fit ist, was sicherlich auch eine Rolle spielt. Und einfach Leute, die mit viel und wenig Schlaf gut auskommen. Wie das dann kompensiert wird, ist natürlich auch immer, dass die Tiefschlafphasen vorgezogen werden, die normalerweise über die ganze Nacht verteilt wären. Die werden eben immer direkt am Anfang verlängert. Und da wäre es jetzt natürlich extrem spannend, in einer größeren Kohorte auch mal so zu sehen, wie die verschiedenen Körper mit diesem Schlafentzug umgehen, ob da dann alle gleich reagieren oder nicht. Dann würde sich sicher viel Aussage darüber treffen lassen. Aber da bin ich sonst etwas überfragt.
Nur noch mal zur Vorstellung. Du hast gesagt, also wir messen die Kerntemperatur vom Körper und da ist so Zeugs dabei, was eigentlich auch bei der Raumfahrt für Tests gebraucht wird. Was für eine Größe haben diese Gerätschaften? Ist das inzwischen, dass die gar nicht mehr so opulent sind, wie man eigentlich meint? Oder was ist das Besondere an diesen Gerätschaften?
Ja, für die Raumfahrt ist natürlich extrem vieles extrem wichtig. Also die Größe macht natürlich einen extremen Unterschied, wenn sowas plötzlich ins Weltraum fliegen soll. Wenn man da sagt, ja, ich habe jetzt hier so einen Umzugskarton an Messgeräten, wird niemand begeistert sein. Deswegen ist natürlich die Größe und die Praktikabilität extrem, extrem wichtig bei dieser Weltraumforschung. Und das Gerät, mit dem wir jetzt den Klaus da messen, das hat vielleicht die Größe von so einer Streichholzschachtel. Da ist dann ein Kabel dran mit dem Sensor am Ende, den wir bei ihm auf dem Brustbein hier unter seinen Pulsgurt klemmen werden. Und genau, auf der Internationalen Raumstation wird es eigentlich in einem Stirnband getragen, auf dem Kopf. Das geht natürlich jetzt mit einem Helm sehr schwierig.
Ja, und dann habt ihr eigentlich das übliche Puls, Herzfrequenz, also das Ganze durch genau. Sensoren, die ihr abnimmt am Körper, wie man das eigentlich auch so vom Training kennt. Ne?
Ganz genau, ganz ja. Genau.
Also wir haben dann am Ende eine genaue Betrachtung davon, wie reagiert der Klaus unter dieser Belastung, unter dem Schlafmangel, wie wirkt sich eine bestimmte Ernährung aus und wie können wir seine Situation permanent eigentlich irgendwie verbessern, ne? Dass er wieder vielleicht mit weniger Schlaf auskommt oder auch mehr Leistung bringt. Das ist im Grunde genommen das, was ihr da dann während der Zeit veranstaltet.
Ja, genau. Es ist jetzt... Manche Dinge hoffen wir natürlich, dass sie im Rennen helfen. Andere Dinge helfen eventuell einfach zukünftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und vieles dann auch einfach der Wissenschaft, dass es spannend ist oder ja, darauf aufbauen, dann irgendwie andere Forschung passieren kann, wie der Körper eben dann in so einer Situation reagiert.
Ja, und ich glaube, dafür ist auch, das hat man bei euch beiden schon gemerkt, eigentlich extrem wichtig, dass man sich auch irgendwo doch kennenlernt vorher, wenn man in so einem Team ist, ne? Genau, weil du genau wissen musst, was der jetzt braucht. Und wenn du dem vielleicht mit Ironie kommst, besser ist, als wenn du jetzt, ne, weich oder ihm einpeitscht. Also das muss man wahrscheinlich wissen. Dann danke ich dir sehr, Leon. Drück alle Daumen, dass alle Daten und dass das alles gut klappt. Und noch vielleicht abschließend die Frage, machst du dir so ein bisschen Sorge über die Enge in diesen Fahrzeugen? Also ich habe von einer Freundin gehört, die auch so ein Race gefahren ist, sondern meinte die, ich weiß jetzt nicht, wie bei euch die Bedingungen sind, aber es war schon extrem eng und man hing sich da wirklich auf der Pelle. Bist du darauf vorbereitet oder?
Ja, also psychisch und körperlich wird das wahrscheinlich auch für die Crew eine extreme Herausforderung, gar nicht jetzt mit der von Klaus vergleichbar. Ich bin jetzt auch nicht der Kleinste, deswegen wird es bestimmt eine spaßige Geschichte da im Auto werden. Aber ich denke, ich komme ganz gut zurecht mit anderen Leuten und wir haben alle dieses eine große Ziel vor Augen und deswegen hoffe ich, dass wir dann einfach alle zusammen an einem Strang ziehen werden und bin mir da sicher, dass das sehr gut wird.
Ja, Klaus, dann drücke ich dir die Daumen. Danke dir, dass du mir so schöne Sachen erzählt hast. Und jetzt haben wir natürlich noch was ganz Wichtiges am Ende. Ihr wollt natürlich auch Unterstützung sammeln, weil so eine Aktion auf die Beine zu stellen, da braucht man natürlich auch ein bisschen Hilfe. Was habt ihr da genau geplant? Ich würde sagen, natürlich können wir auf eure Homepage verweisen, wo man ja dann im Grunde genommen genau sehen kann, wie man dich unterstützen kann. Also was, wenn du jetzt so ein bisschen die Wunschkiste aufmachen darfst.
Ja, also www.bottle-klaus.de klaus.de, Klaus mit C, dann findet ihr mich. Und da würdet ihr über das Rennen und die Vorbereitung aktuell informiert. Und wenn ihr dann noch auf den Spenden-Button drücken solltet, dann kriegt ihr auch eine schöne Bottle-Klaus-Flasche.
Handsigniert.
Yes!
Hammer, vielen Dank.